Ja, ich weiß ja nicht, warum Sie heute Nachmittag, heute Abend gekommen sind. Ob es einfach war, weil Sie sagen, heute Abend hatte ich nichts Besseres vor. Dann häufig, dass Sie heute Abend nach Hause gehen und dann sagen, das hat sich gelohnt. Das war sinnvoller, als eine Stunde zusätzlich bei Facebook zu verbringen oder vielleicht einfach die Sonne zu genießen. Wenn Sie sagen, nee, ich bin einfach Christ und jetzt ist endlich mal wieder was Christliches hier an der Universität in Bielefeld, dann auch herzlich willkommen. Ich hoffe, dass Sie da auf Ihre Kosten kommen werden und auch etwas Glaubensstärkendes mitnehmen können. Vielleicht sind Sie aber auch einfach gekommen, weil das Thema Sie angesprochen hat, warum Gott als Überschrift und als thematischer Titel für heute, wird die Wissenschaft schon alles erklärt. Ich finde diesen Titel eigentlich relativ gut gewählt, was ich hier sagen darf, weil ich ihn nicht ausgewählt habe, sonst würde das dann ja wie selbst Lob kriegen. Ich finde ihn gut gewählt, weil ja die Mentalität, ich glaube auch die Gedankengänge von vielen Menschen, die heute in Deutschland leben, widerspiegelt. Und zwar eben die Wissenschaft erklärt mir mein Leben, wofür braucht es eigentlich noch Gott? Allerdings habe ich den Eindruck, dass sich hinter dieser Auffassung ein spezielles Gottesbild, und zwar ein mechanisch-materialistisches Gottesbild der Aufklärung verbirgt, nämlich dass Gott in erster Linie so eine Art Lückenbüßer-Gott ist. Und das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Denn in der christlichen Tradition gibt es natürlich den Glauben an Gott schon lange, bevor es die Aufklärung gegeben hat, weil es nicht gegen die Aufklärung ist, sondern ich würde ja sagen, über die begrenzte Sichtweise aufklärerischen Denkens hinausgeht. Und da ist dieser Lückenbüßer Gott, so nannte man ihn nach der zweiten Aufklärung, eher eine Reduzierung des biblischen Gottesverständnisses. Denn das würde ja bedeuten, dass Gott immer nur für das zuständig ist, was man wissenschaftlich noch nicht erklären kann. Also so wird zum Teil dann auch argumentiert, da sagt man, naja, Gott, der schleudert halt die Blitze auf den Erdboden und nachdem dann Benjamin Franklin den Blitzableiter erfunden hat, ja, dann kann Gott sozusagen nicht mehr. Jetzt hat man Gott überlistet, da kann er dann nicht mehr Strafen, Häuser abbrennen lassen, so wie er das will, sondern der Mensch kann dort eingreifen in den Plan Gottes. Aber das ist, wie gesagt, ein mechanisch-materialistisches Weltbild. Solch einen Gott finden wir in der jüdischen Überlieferung der christlichen Tradition eigentlich nicht. Also Gott ist nicht nur ein Lückenfüller für das, was die Wissenschaft noch nicht beantwortet hat. Gott ist auch nicht, und so klingt dieser Titel ja ebenfalls, eine Art Hypothesengott. Das heißt, der ein Ergebnis einer offenen Frage darstellt. Also denn auch heute gibt es in der Wissenschaft ja noch offene Fragen. Dieser Titel suggeriert ja zum Teil den Eindruck, die Wissenschaft hätte auf alles, was wissbar oder erforschbar wäre, eine Antwort. Das ist aber mitnichten der Fall. Das werden Sie in Ihrem Studienbereich kennen. Also sofern Sie jetzt nicht gerade Studienanfänger sind, dann werden Sie schnell bemerken, dass in jedem Bereich der Geistes- und der Naturwissenschaften massenhaft an offenen Fragen sind oder manche Fragen auch innerhalb der letzten 10 Jahre revidiert worden sind. Das heißt, vor 10 Jahren war eine ganz andere Auffassung von bestimmten Sachverhalten gab als heute. Was deutlich macht, dass die Fragen ja nicht ausgehen. Also wenn es lediglich daran läge, wir brauchen Gott noch, solange offene Fragen da sind, dann müssten wir sagen, ja, dann brauchen wir Gott noch ewig. Wenn Sie sagen, nein, nicht, ist bald alles beantwortet, ja, dann könnten Sie, würde ich erstmal sagen, wie ernsthaft studieren Sie? Zum anderen würde ich dann auch sagen, dann würden Sie ja die Universität bald ad absurdum führen. Die Universität ist ja nicht nur Lehre, sondern auch Forschung. Und Forschung tut man ja nur an Dingen, die eben noch nicht erklärt sind, wo man noch keine Antwort hat, wo man noch meint, einen neuen Erkenntnisgewinn zu bekommen. Also das heißt, Fragen sind ja scheinbar noch da. Einige Wissenschaftler sagen sogar, dass heute weit mehr Fragen da sind, als meinetwegen vor 100 oder 200 Jahren. Zum Teil, weil wir in den Aufbau der Materie oder des Zusammenlebens der Menschen heute mehr Einblick haben und deshalb auch noch mehr neue Fragen sich aufbauen, zum Teil auch sehr überraschend. Also Gott ist biblisch gesehen kein Lückenbüßergott. Er ist auch nicht ein Hypothesengott, der nur dafür da ist, gewisse unbeantwortete Fragen irgendwie zu lösen oder so lange herzuhalten, dass man eben eine bessere Antwort bekommt, sondern eigentlich soll der biblische Gott jenseits dieser materialistischen Aufgaben stehen. Offene Fragen gibt es, so würde ich einmal sagen, bis heute. Die Wissenschaft erklärt tatsächlich viel heute, darüber sind manche froh, manche würden gern lieber etwas mehr unklaren lassen. Wenn Ihnen jemand erzählt, Sie sind nur verliebt, weil gerade bestimmte Hormone ausgeschüttet sind, dann wollen Sie das vielleicht gar nicht hören, sondern Sie wollen viel mehr das Gefühl genießen, das der andere auslöst, wenn Sie in seiner Gegenwart sind. Also manches Mal ist vielleicht für den einen oder anderen dann auch etwas zu viel der wissenschaftlichen Erklärung, aber es gibt diese Erklärung, die zumindest Teile unseres Lebens definieren. Die andere Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, wenn wir Gott mit der Wissenschaft konfrontieren, ist, ist nur das real, was erklärt werden kann, also irgendwie erklärt werden kann. Also ist Realität etwas, was über der Wissenschaft steht, vielleicht sogar jenseits der Wissenschaft steht, oder wird Realität erst durch Wissenschaft konstruiert? Wenn Sie die Auffassung verstehen und vertreten, die Wissenschaft konstruiert ist erst, dann müsste man tatsächlich sagen, ist Gott inexistent, weil er in den traditionellen Wissenschaften, mal mit Ausnahme der Religionswissenschaft oder vielleicht in der Theologie, so nicht vorkommt. Allerdings halte ich diese Sichtweise für etwas eingeschränkt von der Realität. Ich habe eher den Eindruck, meine auch gute Belege dafür geben zu können, dass die Realität existiert, unabhängig davon, ob wir sie erforschen oder nicht. Also sie kommt nicht erst in Existenz dadurch, dass wir sie in Formeln fassen oder Erklärungen dafür haben, sondern die Realität ist etwas, was existiert und wir versuchen mit wissenschaftlichen Fragestellungen das irgendwo in Formeln zu fassen, das zu erklären. Und diese Erklärungen reichen aber immer ab von dem, was Realität ist. Das kennen Sie beispielsweise auch bei den verschiedenen Atommodellen. Es gibt ja verschiedene Modelle von Atomen, wie die nun aufgebaut sind und funktionieren. Aber es sind eben nur Annäherungen an das, was ein Atom wirklich ist. Normalerweise wird es ja als Physiker sagen, naja, das eine trifft es nicht hundertprozentig, das andere trifft es auch nicht hundertprozentig. Es sind eben Hypothesen, es sind Modelle, aber die besten Modelle, die im Augenblick zur Verfügung stehen, auch wenn sie sich zum Teil widersprechen. Aber die Realität ist davon noch unabhängig. Das heißt, was Forschung beschreibt, ist eben nur eine Beschreibung dieser Realität, ist aber nicht die Realität selbst. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir ja durchaus damit rechnen, dass es jenseits dessen, was bisher erforscht ist, noch vieles gibt, von dem wir keine Ahnung haben. Von daher wäre die Behauptung, es gebe Gott nicht, weil die Wissenschaft alles erklärt, oder wir können auch anders sagen, weil die Wissenschaft eben Gott noch nicht erwiesen hat, wäre absurd, solch eine Art und Weise der Argumentation, weil sie davon ausgeht, dass nur das, was in Forschung beschrieben ist, eben auch Realitätscharakter bekommt. Wenn alle Fragen geklärt wären, also nehmen wir einmal an, diese These wäre richtig, die Wissenschaft hätte alles erklärt, dann wäre meine Behauptung, dass selbst dann noch keine Aussage getroffen werden könnte darüber, ob Gott existiert oder nicht. Denn bei vielen Dingen, die haben eben gar keinen richtigen Einfluss auf unser alltägliches Leben und Denken, egal ob sie existieren oder nicht. Das heißt, unsere Modelle verändern sich nicht. Also beispielsweise, wenn ein Planet in einem fernen Sonnensystem existieren würde oder nicht, dann würde das kein Gesetz der Astronomie widerlegen. Trotzdem ist dieser Planet entweder da oder er ist nicht da. Und genauso müssen wir davon ausgehen, dass es trotzdem Realitäten geben könnte, die für unsere Formulierungen und Forschungen keinen Unterschied machen, aber deren Nicht-Existenz wir deshalb nicht behaupten können. Also das war jetzt eigentlich nur eine Hinleitung oder Einleitung zum Thema, wie es formuliert ist für heute Abend, warum Gott, wenn die Wissenschaft schon alles erklärt hat. Dahinter verbirgt sich, und so war ja in dem einladenden Text auch zu lesen, häufig eine Konfrontation von Wissen und Glauben. Also die Auffassung, dass es auf der einen Seite in unserem Leben festes, relativ sicheres Wissen gibt, auf das es sich lohnt aufzubauen, und auf der anderen Seite gibt es etwas Unsicheres, etwas, was mehr mit Vermuten umschrieben werden kann und auf das man nicht so gerne sich verlassen will. Wenn wir allerdings da genauer hineinschauen, insbesondere in den Bereich der Wissenschaftstheorie oder der Erkenntnistheorie, dann werden wir feststellen, dass dieser Unterschied zwischen Wissen und Glauben eben gar nicht so deutlich und einsichtig ist, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Sie können das gerne einmal machen, indem Sie versuchen, für sich selbst Kriterien zu benennen, die wissenschaftliches Wissen, und darum soll es ja gehen, trennt von Glaubenswissen, so möchte ich es mal behaupten. Also beide formulieren ihre Aussagen ja mit der Behauptung, wahr zu sein. Also das heißt, wenn Sie in der Bibel Aussagen lese oder auch einen christlichen Theologen Aussagen höre, die behaupten damit, wahr zu sein. Das wird irgendwann eine Aussage formuliert, ähnlich wie das in anderen Wissenschaften auch ist. Also nur der Anspruch, Wahrheit zu vertreten, der kann es nicht sein, der den Unterschied ausmacht. Denn Glauben meint ja nicht nur, im religiösen Sinne, nicht nur bloßes Vermuten, sondern Glauben meint eine tiefe Gewissheit von etwas, was man aber mit Mitteln der Wissenschaft so nicht fassen kann. Also wer das einmal nachlesen will, im Hebräerbrief, Kapitel 11, Verse 1 und 2, da steht dann diese Formulierung von dem Autor dieses Briefes, wie er Glauben definiert. Und dann sagt er, eine feste Zuversicht etwa von etwas, was man nicht sehen kann. Und er spricht aber auch von Tatsachen, die in Leuten sicher sind, aber eben nicht mit Mitteln der Wissenschaft fassbar sind. Das setzt natürlich ein anderes Weltbild voraus. Allerdings ein Weltbild, was in der Postmoderne durchaus wieder neu in Diskussion gekommen ist. Nur der moderne Denker geht davon aus, dass alles berechenbar ist. Der postmoderne Denker geht davon aus, dass das nur Wahrheitsansprüche sind, die eine Zeit lang gelten und dann auch wieder abgelegt oder erneuert werden. Und das gilt für alle Wissenschaften. Das gilt nicht nur für die Geisteswissenschaften, wenn man sich das hier vielleicht noch gefallen lassen will, wenn man sagt, es ist eine Mode nach der anderen, sondern das gilt dann genauso für die Naturwissenschaften. Und wenn wir die Geschichte der Naturwissenschaften versuchen, aber objektiv zu betrachten, dann stellen wir fest, es gibt auch nicht nur eine Heldengeschichte, immer mehr zunehmend von Wissen, sondern die Geschichte der Naturwissenschaften ist eher der Zickzackweg. Man geht halt mal in vollkommen falsche Richtung, man hält Dinge für wahr, die heute höchstens noch Anekdoten der Wissenschaftsgeschichte sind. Also dieses eindeutig vorher erkennbar, was ein festes Wissen ist oder nicht, das hat man erst zurückbringen. Das hat man aber nie in dem Moment, wo man wissenschaftlich arbeitet, sondern erst, was bedeutet ist, häufig erst da, wo es überprüft wird, da, wo es sich bewährt. Und das ist dann eine Sache, die braucht die Scientific Community, die braucht die gemeinschaftliche Arbeit von vielen, die braucht häufig auch Jahre oder Jahrzehnte der Prüfung und Auseinandersetzung, ehe man da einigermaßen sicher sein kann. Ich habe für diesen Vortrag dann einmal in einem Wörterbuch nachgeschaut. Da ging es darum, was das Wort Glauben bedeutet. Und da wird das folgendermaßen definiert. Mit dem Wort Glauben wird in erster Linie eine Beziehung ausgedrückt. Man fragt, an wen oder was glaubst du? Wenn ich an jemanden glaube, ihm vertraue, dann kann ich das Glauben annehmen, was er mir sagt. Glaube entsteht nicht ohne Grund. Er ist das, die Antwort auf das Verhalten einer Person oder die Bedeutsamkeit einer Sache. Glauben geht zurück auf das germanische Galubian für Liebhalten. Zur gleichen Wurzel gehört unter anderem Loben, Treue geloben, erlauben. Ich glaube dem, der mich liebt, ich gelobe Treue dem, der mir Vertrauen schenkt. Glauben und Vertrauen bezeichnet eine innere Überzeugung und Gewissheit, die auf einen äußeren Beweis verzichten kann. Noch immer wird so im Rechts- und Wirtschaftsverkehr auf Treue und Glauben gehandelt. Blinder Glaube verlangt keinen Beweis, weil er sich seiner Sache unerschütterlich gewiss ist. Hier Glaube einmal losgelöst schon von seiner religiösen Zusammenhang, sondern einfach mal von der Wortbedeutung, die es im Deutschen hat. Und da merken wir, hier geht es mitnichten um ein bloßes Hoffen oder Vertrauen, sondern um eine Gewissheit von einem Sachverhalt, ohne ihn juristisch oder naturwissenschaftlich eindeutig definieren oder fassen zu können. Und das ist der Begriff, den Luther für die Übersetzung des griechischen Pistoio benutzt hat. Des Glaubens, der griechische Begriff meint, hat er noch etwas andere Konnotationen, die da eine Rolle spielen, aber das meint er, passt am ehesten zu dem, was da ausgedrückt wird. Und das heißt, hier geht es schon um Inhalte. Inhalte, von denen gesagt wird, sie sind wahr, aber eben aufgrund von Vertrauenswürdigkeit, von Beziehung, von eigenen Erfahrungen, die eine Rolle spielen. Wenn Sie jetzt, Sie können das gerne selbst machen und hätten wir hier mehr Zeit, dann würde ich Sie auch fragen, was würden Sie für Kriterien von wissenschaftlichem Wissen formulieren? Ich habe das ja mal abgekürzt und in einem Buch über Wissenschaftstheorie nachgeschlagen und da wurden einige Postulate genannt, die wissenschaftliches Wissen auszeichnen sollten. Da wurde als erstes das Satzpostulat genannt. In einer Wissenschaft dürfen außer Fragen und Antworten nur Axiome auftreten, für die das Wahrsein behauptet wird. Und die nennt man dann Sätze. dann ein Kohärenzpostulat. Die einzelnen Aussagen in dem abgesteckten Bereich einer Wissenschaft müssen widerspruchsfrei miteinander kombinierbar sein. Verschiedene Sätze dürfen sich inhaltlich und logisch nicht aufgeben oder widersprechen. Weiteres Kriterium. Hier merkt man schon, wenn ich nur diese zwei nehme, dass manche, gerade der geisteswissenschaftlichen Fachbereiche, da auch mal Schwierigkeiten haben können. Aber hier wird das wahrscheinlich formuliert eher für die Naturwissenschaften, in denen natürlich hier das Ideal der Wissenschaft repräsentiert wird. Das dritte ist dann das Kontrollierbarkeitspostulat. Für alle Aussagen der Wissenschaft müssen Kriterien angegeben werden, anhand derer es prinzipiell möglich ist, den Wahrheitsanspruch des betreffenden Satzes zu überprüfen. Die behaupteten Aussagen müssen damit unabhängig von individueller, zeitlicher, räumlicher Festlegung nachvollziehbar sein, also wiederholbar sein, Kontrollierbarkeitspostulat. Dann das Unabhängigkeitspostulat, da soll einfach zum Ausdruck gebracht werden, der Wissenschaftler macht seine Aussage nicht unter Druck, Androhung von Gewalt, Ideologie oder ähnlichem mehr, sondern ist da unabhängig, so weit wie möglich zumindest. Dann gibt es das Konkordanzpostulat, in einer Wissenschaft dürfen nur Sätze auftreten, die das physikalisch und biologisch Unmögliche respektieren, es soll der momentane Stand des Wissens akzeptiert werden. Dann gibt es das Postulat der Axiomatisierung. Alle Aussagen der Wissenschaft sollten entweder Axiome sein, von denen das Wahrsein aufgrund offensichtlicher Plausibilität vorausgesetzt werden kann, oder diese Aussagen müssen sich auf diese Axiome reduzieren bzw. beweisen lassen. Und am Ende gibt es das Sachgemäßheitspostulat, das heißt, in jeder wissenschaftlichen Fachbereich dürfen nur Methoden angewandt werden, die dem entsprechenden Gegenstand entsprechen. Was eben auch klar ist, es gibt bestimmte Methoden, die im Bereich der Physik vollkommen sinnvoll sind, aber in der Mathematik oder in der Soziologie nicht unbedingt sinnvoll sind. Jetzt geht es darum zu sehen, hat die Wissenschaft, so wie wir sie heute kennen, kann sie diesen Anspruch absolut sicheren Wissens erfüllen oder nicht? Denn da besteht ja dieser Unterschied. Das heißt, die Behauptung darin, ich brauche den Glauben nicht, weil die Wissenschaft mir relativ oder sogar absolut sicheres Wissen anbietet. Und da gibt es auch einen großen Zwiespalt dazwischen. Ich möchte das in einigen Stichpunkten beleuchten. Und diese Stichpunkte sollen zeigen, wie in der wissenschaftlichen Forschung Ergebnisse dieser Forschung selbst die Begrenzung der eigenen Forschung deutlich macht. Immanuel Kant, wahrscheinlich einer der wichtigsten deutschen Philosophen am Ende der Aufklärungszeit, setzt sich auseinander, erkenntnistheoretisch, so wie er das sagt, mit dem Ding an sich. Also versucht zu beschreiben, kann man reale Aussagen über das Ding an sich machen? So, das Ding an sich ist irgendetwas außerhalb von mir, das ich beobachte und versuche zu beschreiben. Und da ist dann für ihn die Frage, kann ich dieses Ding an sich überhaupt wahrnehmen? Seine Argumentation ist dann mehr auf philosophischer Ebene und er sagt, es gibt dann die eingeborenen Kategorien, die der Mensch hat. Und mit diesen Kategorien ergreift er das, was er wahrnimmt, interpretiert es, bringt es immer schon in gewisse Ordnungen hinein. Also bei ihm ist das jetzt mehr auf der, wollte ich sagen, physischen Ebene, intellektuellen Ebene. Heute würden wir das Ganze allerdings auch noch unterstützen durch physikalische Erkenntnisse, die deutlich machen, dass wir alle Gegenstände, die wir beobachten, das meint jetzt nicht nur mit den Augen, sondern auch die wir messen, die wir untersuchen, durch unsere Untersuchung immer schon beeinflussen und verändern. Das ist das, was er damit meint. Also das heißt, das Ding an sich nehmen wir nie wahr. Ich könnte Sie jetzt einfach fragen, irgendjemand steht hier auf und ich frage Sie, welche Farbe hat das T-Shirt und Sie sagen dann irgendetwas, wahrscheinlich das, mit dem wir dann alle einverstanden sind. Aber das, was Sie dabei wenig berücksichtigt ist, dass Sie ja nur etwas wahrnehmen, was vermittelt worden ist durch eine Art Interface. Also das heißt, den Gegenstand an sich nehmen Sie nie wahr, sondern Sie nehmen nur wahr die Lichtwellen, die dort auftreffen, die von dem T-Shirt reflektiert werden, die von Ihren Sehnerven aufgenommen werden, die in elektrische Impulse umgewandelt werden, die von Ihrem Gehirn konstruiert werden zu einer Farbe. Das heißt, welche Farbe diese Wand dort hat, diese Kammern dort, das können Sie eigentlich nie sagen. Wir können nur sagen, unter der Lichteinstrahlung von dieser Wellenlänge nimmt mein Auge mit dem Gehirn und unter der kulturellen Definition von dem, was wir Farbe nehmen, das und das wahr. Und dann gehen wir davon aus, die meisten anderen nehmen das ähnlich wahr. Im Grunde wissen wir das aber gar nicht. Es könnte ja rein definitionsgemäß sein, dass ich dort eine andere Farbe sehe als Sie. Nur wir haben uns irgendwann mal in der Erziehung darauf geeinigt, dass diese Farbe, so wie ich sie wahrnehme, hat halt diesen Namen. In Wirklichkeit können Sie nicht sagen, was ich wahrnehme, dasselbe ist, was Sie wahrnehmen oder Ihr Nachbar wahrnimmt. Das ist das, was Immanuel Kant damit meint. Das Ding an sich nehmen wir nie wahr, sondern wir nehmen es immer nur vermittelt wahr. Was bedeutet, dass jegliche Forschung, die auf Beobachtung ausgerichtet ist, über das Ding an sich immer nur unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen, die wir selbst nicht überprüfen können, sondern wir einfach glauben müssen, Aussagen machen kann. Also hier das Ding an sich, Immanuel Kant. Ein nächster Punkt ist die methodische Selbstbeschränkung. Da haben Wissenschaftstheoretiker der vergangenen Jahrhunderte immer darauf hingewiesen, dass ich in jeder wissenschaftlichen Forschung immer nur die Antworten bekomme, wonach ich frage. Erster Punkt. Also das heißt, wenn im Augenblick gerade Gender Studies sehr in Mode sind, dann bekomme ich viele Antworten auf Fragen, weil ich sie stelle. Vor 20, 30 Jahren hat keiner diese Fragen gestellt, wenige, also hat man sie Antwort nicht bekommen. Dafür hat man vor 20, 30 Jahren intensiv mal den Feminismus geforscht. Heute ist das eher nicht ganz mehr so in Mode. Seit etwa 20, 30, 40 Jahren forscht man an ökologischen Fragen. Das ist sich sehr stark für Sie. Andere Fragen aber fallen die runter. Sie sind nicht mehr, sie werden zum Teil nicht finanziert. Es geht auch in der Forschung um Geld, Zuschüsse, Studien, Gelder, Studienangebote und ähnliches mehr. Das heißt, es wird immer nur an einem gewissen Ausschnitt gefragt und geforscht, der im Moment für die Gesellschaft von Relevanz zu sein scheint. Oder für die Politik, oder für wen nicht auch sonst. Also darüber hinaus ist immer schon die methodische Vorgehensweise bestimmt das Ergebnis. An Sir Eddington, also nicht Eddington, sondern Eddington, englischer Forscher vom Anfang des 20. Jahrhunderts, beschreibt das einmal mit einem Ichthyologen, also einem Forscher, der sich um Fische kümmert. Und da sagt er, die einfache Frage, wie klein sind die kleinsten Fische im Meer, hängt ab die Antwort, mit welchem Instrumentarium ich an dieses Forschungsergebnis herangehe. Sehr klar. Nehme ich ein Netz von der Maschenweite 5 cm, dann werde ich mit intensiver Forschung, ich mache das monatelang in verschiedenen Ozeanen, werde am Ende herauskommen, die kleinsten Fische sind, größer als 5 cm. Weil das sind ja nur die ich dann fange. Das waren sich natürlich auch unter ich kleinere, wie klein wollte die Maschenbreite machen? Also nehmen Sie 1 mm. Ja gut, dann werden Sie alle fangen, die über 1 mm sind. Aber wer sagt, dass es noch kleinere gibt? Sie können es auch in der Stahlwand durchs Meer durchfahren. Und dann werden Sie am Ende feststellen, es gibt gar keine Fische mehr. Weil der Stahlwand nicht hängen bleibt. Also Sie nehmen sie raus und dann kommt wieder nichts. Sie können natürlich auch einfach einen Becher aus dem Meer herausschöpfen. Aber wer sagt Ihnen, dass das Wasser, das Sie hier schöpfen, das Wasser ist, was überall in allen Ozeanen das gleiche ist? Oder ob es nicht vielleicht mal bestimmte Stellen oder bestimmte Mikroorganismen gibt, weiß man ja nicht. Ich könnte natürlich auch das gesamte Wasser des Meeres durchsieben. Da müssen Sie allerdings dann auch erst den Forschungsminister finden, der Ihnen dann das entsprechende Budget dafür zur Verfügung stellt. Und das dürfte etwas aufwendig werden. Ja, also die Methoden, die wir anwenden, bestimmen auch immer schon das Ergebnis. Sowohl in der Naturwissenschaft, wie auch in der Germanistik oder in der Soziologie oder sonst etwas. Also mache ich meinetwegen Einzelinterviews. Mit wem mache ich sie? Welche Fragen stelle ich genau? Wie werte ich diese Fragen auf? Wonach frage ich nicht? Alle solche Sachen, werden Sie wissen, wenn Sie mal mit Interviews gearbeitet haben, sind hochentscheidend für das Ergebnis, das Sie hinterher bekommen. Also methodische Selbstbeschränkung, die Wissenschaft gibt immer nur Antworten auf Fragen, die gestellt werden und Antworten gemessen an der Methodik, die eingesetzt wird. Da es aber keine Methodik gibt, die auf alles antwortet, ist vollkommen klar, dass das Ergebnis einer wissenschaftlichen Forschung von vornherein immer nur eingeschränkt ist auf das, was man da wahrnimmt. Etwas anderes ist dann das sogenannte Hempel-Oppenheim-Schema. Ich weiß nicht, ob Sie davon mal gehört haben. Hempel und Oppenheim, zwei wichtige Naturwissenschaftler aus dem 20. Jahrhundert. Sie sind davon ausgegangen und haben beschrieben, dass eigentlich im Bereich der Naturwissenschaft alles mit allem zusammenhängt, also ökologisches, postmodernes Denken, und dass deshalb jede Beschreibung oder Berechnung, die wir anstellen, immer nur die Wirklichkeit reduziert, damit wir sie besser bestimmen und berechnen können. Das werden Sie feststellen, wenn Sie zum Beispiel in der Astronomie aber versuchen, die Bahnen der Planeten vom Sonnensystem zu betrachten. Und dann merken Sie, das geht relativ einfach, wenn sie die Masse eines Planeten und dann die Masse der Sonne haben und die Geschwindigkeit und so weiter. Kaum ist es aber schon viel schwieriger, wenn sie dann zwei oder drei Planeten dazu haben, wo sie nämlich auch noch deren Einfluss auf die Bahn ihres einzelnen Planeten berechnen müssen. Dann ist ja nicht so, dass die Erde nur mit der Sonne in Kontakt steht, sondern gleichzeitig auch angezogen wird vom Mars, vom Jupiter. Also das heißt, das beeinflusst die Bahn ja auch noch. Der Mond beeinflusst die Bahn ebenfalls noch. Also das heißt, wenn wir das alles berechnen sollten, da hätten wir eine unendliche Rechnung, die schlichtweg fast nicht lösbar ist. Also konzentrieren wir uns auf einen kleinen Bereich. Und zwar, indem wir mal zwei Körper oder drei Körper nehmen und deren Beziehung zueinander berechnen und die anderen lassen wir wegfallen. Was natürlich nicht die Realität ist, sondern es ist eine Reduktion der Realität, damit es für uns leichter rechenbar ist. Der einfache Teil, man könnte ich sogar sagen, ich nehme hier irgendwie solch einen Lappen, der hat jetzt ja nicht viel Masse, aber in dem Moment, wo ich ihn fallen lasse und sage, jetzt, wie sollten wir berechnen, was passiert da genau, dann können Sie das machen, Sie können die Masse hier des Lappens berechnen, Sie kennen die Erdanziehungskraft und dann können Sie berechnen, mit welcher Geschwindigkeit der sich der Erde zubewegt und wie er beschleunigt. Wenn Sie es genau nehmen, dann nehmen Sie auch noch den Luftwiderstand, den Sie dabei abziehen und so weiter. Müssen Sie auch wissen, wie dicht ist die Luft radiert, hoch sind wir bei dem Meeresspiegel, aber dann nimmt ja auch die Dichte mit der Zeit ab und so weiter und so weiter. Was Sie aber wahrscheinlich nicht berechnen werden, ist, dass in dem Moment, wo ich den Lappen loslasse, die Erde sich auf dem Lappen entgegenbewegt. Ja, ich meine, das, manche denken jetzt wahrscheinlich, das ist vollkommen daneben. Nein, physikalisch ist es so, jede Masse hat Gravitation. Und das heißt, auch wenn die Gravitation des Lappens zugegebenerweise geringer ist als die der Erde, aber es ist eine Gravitation, das heißt, in dem Moment, wo ich den Lappen loslasse, wird nicht nur der Lappen von der Erde angezogen, sondern auch die Erde vom Lappen. Und wenn wir naturwissenschaftlich genau sein wollten, müssten wir das alles berechnen, aber Sie werden sehr schnell feststellen, dann sind Sie mit dem Rechnen nie am Ende und dann fallen Ihnen immer wieder neue Komponenten ein, die Sie nicht berechnen können. Das Oppenheim-Schema verweist darauf, dass naturwissenschaftliches Arbeiten immer ein begrenztes Arbeiten ist, was auf bestimmte Faktoren beschränkt, obwohl es eigentlich den größeren Zusammenhang gibt. Hans-Georg Gadamer ist bekannt geworden über seine Forschung über die Hermeneutik. In der Hermeneutik versucht er zu beschreiben, dass jedes wissenschaftliche Arbeiten immer schon vom Denken des Forschers beeinflusst wird. Und zwar von der Prägung, der kulturellen, gesellschaftlichen Prägung des Forschers. Und dass diese Voraussetzung des persönlich Erlebten immer auch die Forschungsergebnisse beeinflusst. Das ist ja ganz nett, wenn Sie mal Biografien bedeutender Wissenschaftler lesen, dann merken Sie, wie nah das ineinander greift. Dass diese Biologen, dass diese geografischen Vorstellungen, die Leute gehabt haben, Erwartungen oder bestimmte Zielrichtungen, in die sie hineingeforscht haben, immer auch ihre Forschungsergebnisse beeinflusst haben. Es ist mitnichten so, dass ein Forscher sich einfach hinsetzt und sagt, was tun wir denn jetzt mal, sondern dass er natürlich schon durch seine Biografie mitbestimmt ist, was er forscht, zum Teil sogar, welche Ergebnisse er hinterher hat. Also solange es noch die DDR gab und diese Weltregierung gab, war das dann manchmal ganz lustig, wenn Sie sich Fachbücher aus dem Osten besorgt haben, dass dann immer bei jedem Forschungsergebnis, gerade in den Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, kam man am Ende auf den dialektischen Materialismus, auf die Produktionskräfte und Produktionsmittel und so weiter. Und viele der Forscher meinten, also manche haben das ja scherzhaft aufgefasst, aber viele meinten das wirklich so. Die meinten wirklich, dadurch könnte man doch alles sowohl religionswissenschaftlich, soziologisch, ethnologisch, wirtschaftlich und so weiter erklären. Was sie dabei nicht bemerkt haben, was nur der Außenstehende bemerkte, dass sie hier keine sogenannte hermeneutische Brille hatten. Das heißt, sie hatten von vornherein schon ein Denksystem, mit dem sie an einen Gegenstand herangegangen sind, und der Denksystem prägte dann auch das Ergebnis, was sie bekommen haben. Es gibt dann von Karl Mannheim die Wissenssoziologie, da setzt er sich damit auseinander, dass jeder Forscher nicht nur gesellschaftlich geprägt ist, sondern auch in seiner sozialen Lebenssituation geprägt ist. Also meinetwegen hat er zu Hause mit seiner Ehefrau Stress und vielleicht ist er da nicht so konzentriert beim Ablesen der Forschungsergebnisse. Jetzt können Sie ja sagen, das ist nicht so, ein Forscher, der ist ja vollkommen losgelöst von den Sachen. Glauben Sie das nicht? Ist das bei Ihnen auch so? Wenn Ihnen jemand Ihr Auto kaputt fährt, dann sind Sie genauso lustig und fröhlich in der Vorlesung, schreiben genauso gut, als wäre das nicht der Fall. Oder sagen Ihre Freunde gerade, ich will von dir nicht wissen, ich hasse dich, und dann machen Sie genauso neutral Ihre Forschungsergebnisse. Wenn das so ist, dann sind Sie wahrscheinlich ein Roboter und kein Mensch. Aber Menschen sind, wie hier in der Wissenssoziologie deutlich wird, eben auch soziologisch eingebundene Wesen, und auch das bestimmt Ihre Forschungsergebnisse. Besonders spannend ist Thomas Kuhns strukturwissenschaftliche Revolution. Er schreibt da eine Geschichte der Entwicklung der Naturwissenschaft, aber hier nicht so sehr als Heldengeschichte, sondern eher als eine Geschichte voller Brüche. Etwas vereinfacht gesagt, können Sie seinen Bestseller, der bis heute noch zu lesen erhältlich ist, mit demselben Titel, können Sie nachlesen, da nennt er viele Beispiele, wie gerade im Bereich der Naturwissenschaft es einen naturwissenschaftlichen Quantensprung meistens erst mit einem Generationswechsel der Professoren gegeben hat. Und in der Realität, er weist das beispielsweise nach bei der Durchsetzung der Relativitätstheorie. Also heute sagen wir alle genial, super, toll, aber damals die meisten Professorenkollegen von Albert Einstein fanden das gar nicht so. Sondern sie sahen es eher an, der wirft hier alles über Bord, das passt gar nicht zu unserem System und deshalb arbeiteten sie wissenschaftlich dagegen und hatten gute Ergebnisse. Und erst mit dem Tod einer Generation von Professoren setzte sich diese Idee durch. Und das ist bis heute ganz häufig der Fall, dass ein Professor mit den Ideen, mit denen er promoviert hat und habilitiert ist, weil er die Forschungsarbeit gesteckt hat, kaum einmal in sein Leben geworfen wird. Also modifiziert wird das natürlich, klar. Wird ein bisschen verändert, es werden neue Ergebnisse dazugenommen, man versucht das irgendwie zu integrieren, aber grundsätzlich diesen Forschungsansatz über Bord zu werfen, das schaffen die allerwenigsten. Weil man sich so sehr daran gewöhnt hat, das eigene Renommee damit zu tun hat, weil man so sehr immer so gedacht hat, auch für einen Wissenschaftler ist es schwierig, diese Prinzipien über Bord zu werfen. Das bedeutet aber, das Ergebnis wissenschaftlichen Forschens ist auch hier nicht objektiv, sondern es ist gebunden an den biografischen Forschungserfahrungen, die ein Lehrender oder ein Forscher mitbringt. Die Erkenntnistheorie, hier möchte ich insbesondere einmal Sir Karl Popper mit seinem kritischen Rationalismus erwähnen, der geht darauf ein, dass eigentlich Wissenschaft, hier insbesondere auch die Naturwissenschaft, nichts verifizieren, sondern immer nur falsifizieren kann. Zu Deutsch bedeutet das, Wissenschaft kann nie die Wahrheit von etwas beweisen, sondern immer nur das Falschsein. Und solange man nicht das Falschsein von etwas beweist, geht man eben aus, dass es wahr ist. Aber eigentlich sollte der ideale Forscher nicht nur Argumente sammeln, die seine These unterstützen. Es könnte ja Tausende geben, die dagegen sind, die lässt man dann einfach außer Acht. Sondern eigentlich sollte er eher danach suchen, was widerspricht meiner These. Und solange ich nichts finde, dann gehe ich davon aus, sie stimmt. Das können Sie gerne bei wissenschaftlichen Forschungsarbeiten lesen und sehen, wie intensiv dieses Ideal verwirklicht wird. Häufig ist es so, dass man am Rande gerne noch Alternativen mit berücksichtigt, aber sich dann doch eher darauf konzentriert, was die eigene These unterstützt und was nicht passt, entweder darauf hofft, dass es irgendwann passen wird, oder das ist jetzt halt nicht interessant, das sind Ausreißer rechts und links, auf die konzentriert man sich nicht. Das mag für zielgerichtete Forschungsarbeiten innerhalb eines Industrieunternehmens sehr zielführend sein. Und da will man ja nicht die absolute Wahrheit, aber man ein Produkt, was funktioniert. Für die Suche nach absoluter Wahrheit ist das natürlich ungeeignet. Wahrheit findet man so eher nicht, wenn man sich in erster Linie auf das konzentriert, was die eigenen Thesen unterstützt. Hier, Popper sagt, man soll das nicht tun, sondern man soll sich auf das konzentrieren, was dem widerspräche. Noch ein anderes Stichwort hier in diesem Zusammenhang, die Heisenbergsche Unschärferelation. Kennen wahrscheinlich einige von Ihnen auch, insbesondere diejenigen, die sich etwas näher mit Physik beschäftigt haben. Da geht es ja darum, dass man nicht gleichzeitig den Ort und den Impuls eines subatomaren Teilchens bestimmen kann, weil, sobald man es beobachtet, durch die Beobachtung beispielsweise den Beschuss mit Elektronenstrahlen verändert sich die Masse und auch der Impuls des beobachteten Teilchens. Und in dem Moment, wo ich es wahrnehme, ist schon wieder dieser Impuls und auch die Masse verändert. Das heißt, durch die Beobachtung verändere ich jedes subatomare Teilchen. Wenn ich das verändere, verändere ich durch Beobachtung genauso auch jedes große Teilchen. Nur es ist in einer gewissen Toleranzbreite, die für mich dann halt nicht von so großem Interesse ist. Jetzt kann man natürlich sagen, das können wir irgendwann mal ändern durch die Forschung. Bisher ist aber das forschungstechnisch kaum möglich, das zu verändern, weil ich muss zu dem Gegenstand, den ich beobachte, irgendeinen Kontakt aufbauen. Also indem ich ihn anschaue, das heißt, ich bestrahle ihn dann mit Photonen oder elektromagnetischen Wellen oder mit Elektronen, im Elektronenmikroskop, also irgendwo muss ich Kontakt aufbauen und durch diesen Kontaktaufbau, gerade bei kleinen Teilchen, verändere ich sie, weil die ja irgendwo auftreffen, reflektiert werden und dann aufgenommen werden. Das ist dann die Heisenbergsche Unschärferelation. Heisenberg meinte eben damit, ich kann nur unscharf, das heißt nie genau korrekt, über ein solches Teilchen Auskunft geben. Auch hier sehen wir, es eine Einschränkung naturwissenschaftlicher Aussagen. Erst recht wird die in Frage gestellt durch die sogenannte Chaos-Theorie. Ilya Prigozhin Nobelpreisträger für Chemie, hatte darüber ausführliche Arbeiten geschrieben, insbesondere über die sogenannten dissipativen Strukturen. Und sein Ergebnis ist dabei, dass in der von uns beobachteten Natur wahrscheinlich eher der größere Teil dessen, was wir Realität nennen, nach chaotischen Prinzipien verläuft, und nur der kleinere Teil berechenbar ist, wir uns in der Forschung aber nur auf diesen kleineren konzentrieren, weil der für uns allen Erkenntnisgewinn bringt. Das andere können wir beobachten. Vielleicht haben Sie mal so schöne Fraktale gesehen, Bilder von Fraktalen, die sehen ja fantastisch aus, interessant aus, aber sie sind eben nur schwer, sie sind darstellbar. Das heißt, man kann den Computer einprogrammieren, dass er so etwas entwirft, aber sie sind nicht in der Weise berechenbar. So weiter sind viele Sachen jedenfalls in der Natur. Das heißt, wir reduzieren in der Forschung die Natur auf das Beobachtbare. Das heißt, in der Biologie kommt keiner auf die Idee, einen ganzen Wald zu untersuchen, zumindest jetzt nicht alles bis ins Detail, bis man sehen will, was ist da die Flora, Fauna, da zählt man halt durch. Aber normalerweise, man nimmt ein Blatt, man untersucht dieses Blatt und geht jetzt davon aus, prinzipiell seien alle Bäume von ähnlicher Art, hätten jetzt ähnliche Blätter. Das ist eine Reduzierung der Wirklichkeit, die in den meisten Fällen ja klappt, das stimmt. Aber es ist zweifellos eine Reduzierung, weil wir hier ein Grundgesetz voraussetzen, das wir selbst nicht beweisen können. Sondern wir machen es einfach, weil es praktikabel ist. In der Postmoderne geht man ja sowieso davon aus, dass es Wahrheit an sich nicht gibt, sondern dass es nur Wahrheitsansprüche gibt. Das heißt, wir werden Behauptungen von Wahrheit aufgestellt, die häufig auch noch mit sozialen, ökologischen und anderen Motiven verbunden sind. Das hat man erst einmal angewandt auf religiöse Systeme, später aber genauso auch auf politische oder wissenschaftliche und kommt dann zum Ergebnis, die Wahrheit ist eben eine subjektive Stellung zu einer Aussage. Insbesondere hat man das in der Pädagogik, werden Sie das kennen, im Konstruktivismus. Dann gibt es keine feste Wahrheit, sondern es gibt nur die Wahrheit für die Person. Ich soll nicht von außen eine Wahrheit transportieren, sondern ich soll die Wahrheit herausholen aus der Person. Die Wahrheit der Person kann eine andere sein als die für den Nachbarn oder eben die Nachbarklasse. Ich möchte hier dann einmal enden in diesem Zusammenhang mit den Gödel'schen Unvollständigkeitstheorien. Kurt Gödel, ein sehr bedeutender Mathematiker, befreundet mit Albert Einstein, der ihn dann auch für den Nobelpreis vorschlug, den er allerdings dann nicht bekam, hatte sich insbesondere in der formalen Mathematik einen Namen gemacht und unter anderem in diesem Gödel'schen Unvollständigkeitstheorien aus seiner Sicht bewiesen, dass es in einem System der Mathematik, dass man in einem abgeschlossenen System der Mathematik keinen Widerspruchsfreiheitsbeweis antreten kann, ohne wiederum neue Axiome dazuzunehmen, aber die müssen dann ja wiederum belegt werden und das könne man nicht. Also so dass man immer von unbewiesenen Axiomen ausgehen müsse, man kann nicht in einem System diesen Widerspruchsfreiheitsbeweis anstellen. Das ist möglicherweise jetzt noch nicht Mathematiker, klingt das ganz belanglos. Letztendlich trifft das aber diese Idee des absolut sicheren Wissens ins Herz. Und das würde bedeuten, dass in der Wissenschaft, die man die sicherste hält, weil sie eben mit der Realität, mit der, die nichts zu tun hat, sondern rein nur im Kopf existiert. Und Mathematik ist ja etwas Abstraktes, etwas, was nicht real ist, was eben in Gedanken nur existiert. Aber dass selbst diese reine Wissenschaft, die so mit der Realität nichts zu tun hat, dass sie da, dass selbst da dieser Widerspruchsfreiheitsbeweis nicht angetreten werden kann und damit auch nicht der Beweis der Wahrheit, der damit zusammenhängt, dass wir sagen, das ist kein Widerspruch. Ich kann ihn behaupten, aber ich kann ihn eben nicht beweisen. Das ist die Aussage von Kurt Gödel. Ich wollte Ihnen diese einzelnen Beispiele aus der Naturwissenschaft, insbesondere auch aus der Philosophie, Soziologie und so weiter, nicht zeigen. Und zu sagen, wir verlassen jetzt alle die Universität, Universität bringt es nicht, sondern nur um deutlich zu machen, wissenschaftliches Wissen ist gut, aber wissenschaftliches Wissen ist nicht hundertprozentig sicher und ist nicht hundertprozentig genau, sondern ist auch an Bedingungen gebunden, hat also einen Grad von Unsicherheit, von Geschichte, die wird, die sich verändert, die sich entwickelt, die nicht losgelöst war und real ist. Das möchte ich insbesondere sagen für jemanden, der sein Leben aufbauen will auf hundertprozentig sichere Wahrheiten. Dafür eignet sich die Wissenschaft nicht. Warum? Weil wir müssen jetzt sagen, wie ist denn die Wissenschaft in 100 Jahren? Das eine, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass in 100 Jahren ein Großteil von dem, was wir heute als sicher glauben, als sie ganz falsch herausgestellt haben wird. Natürlich gibt es die Ignoranz jeder neuen Generation, die meint, wir stünden am Ende des Wissens. Das meinten alle ihre Vorfahren, solange es Menschen gibt, auch schon. Wenn wir hier geschichtlich denken, dann müssen wir sagen, wahrscheinlich wird es mit der Wissenschaft so weitergehen, wie schon seit Jahrtausenden geht, dass nämlich neue Ergebnisse, neue Methoden, neue Fragestellungen, auch ganz neue Perspektiven auf die Realität haben werden. Vielleicht einer aus der Astronomie, wenn Sie sich für Astronomie interessieren, lange Zeit meinte man, es müsse ja so sein, nach der Berechnung des Urknalls, dass sich das Universum immer mehr abbremst. Was ja normal ist, nicht so kennen wir das nach physikalischen Gesetzen, es gibt eine Explosion und irgendwann die Körper bremsen nicht ab, je nachdem Reibung verlieren sie und so weiter. Gut, im Weltall nicht so viel Reibung, aber etwas Materie ist da auch. Jedenfalls geht man davon aus, nach urlanger Zeit bremsen sie ab. Die neueren Ergebnisse sind, die Ausdehnung des Universums beschleunigt sich. Die Frage, wieso? Na gut, einige Antworten, die es gibt, aber es sind auch nur Hypothesen, sind, das hängt mit der sogenannten dunklen Energie zusammen. Das können Sie fragen, was ist diese dunkle Energie? Das gibt es Hypothesen, man weiß das nicht so genau. Aber die Forscher, wenn man sie liest, die sagen, dass wahrscheinlich etwa 80% der Masse des Universums ist diese dunkle Energie und die dunkle Materie. Also das heißt, sagen wir hier kaum etwas wissen. Etwa möglicherweise 80% des Universums. Also Sie merken, es sind noch viele Fragen, die offen sind. Viele Fragen, die vielleicht auch einmal beantwortet werden. Und viele Fragen, die unser Weltbild vermutlich in der Zukunft deutlich verändern werden. Also wer wirklich absolut sicheres, unhinterfragbares Wissen haben will, wer sagt, nur darauf will ich mich verlassen, der ist bei Wissenschaft nicht gut aufgehoben. Wer einfach sagt, ich will die momentan optimale Erklärung für irgendein physikalisches Phänomen, der ist bei Wissenschaft gut aufgehoben, besonders bei der Naturwissenschaft. Jemand, der sagen will, ich will eine gute Methodik lernen, wie ich ein Gedicht interpretiere, der ist bei der Germanistik gut aufgehoben. Aber Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass man dieses Gedicht in 100 Jahren noch nach demselben Prinzip interpretieren wird und zum selben Ergebnis kommen wird. Also, da brauchen Sie nur mal zu vergleichen. Schauen Sie sich, kaufen Sie sich bei Amazon oder eBay eine Gedichtinterpretation von vor 100 Jahren und lesen die durch über dieselben Gedichte. Sie werden feststellen, da kommen ganz andere Ergebnisse dann heraus. Zum Teil, weil die Methodik eine andere ist, weil das Weltbild ein anderes ist, der soziologische Hintergrund ein anderer ist. Und Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass Ihre Interpretation in 100 Jahren genauso belächelt wird, wie die, die wir heute lesen, die in 100 Jahren zurückliegt. Also das heißt, auch hier in diesem Bereich der Wissenschaft haben wir kein 100%ig sicheres Wissen. Der Soziologie sowieso nicht, weil die ja immer wieder spiegelt, wie die gesellschaftliche Situation momentan ist. Und da die Gesellschaft sich ja nachweislich jedes Jahr verändert, sind natürlich auch die Ergebnisse anders. Wenn Sie heute eine Arbeit schreiben über die Integration von Immigranten in Deutschland, ja, dann ist natürlich diese Situation möglicherweise, wenn Sie sehr gut arbeiten heute, vielleicht hier in Bielefeld, da, unter den Umständen, wie Sie nennen, aber schon in 10 Jahren kann die Situation der Immigration vollkommen anders aussehen. Das heißt, auch hier ist kein 100% sicheres Wissen, weil sich ja hier die Menschen und die Gesellschaft und so weiter ständig verändert. Also, ich möchte hier nicht Wissenschaft als schlecht darstellen, nur Wissenschaft sein. Wissenschaft ist gut, aber sie ist begrenzt. Sie kann nur bestimmte Dinge, Aussagen machen, über die wir uns alle freuen. Wir alle nutzen die Ergebnisse der Wissenschaft über den Computer, über das Smartphone, über die Lampen, die hier an der Decke sind, dass wir uns nicht über Sonnenschein treffen müssen und ähnliche Sachen mehr. Aber Wissenschaft hat deutliche Grenzen. Sie ist nicht absolut, sondern sie ist relativ. Sie ahnen natürlich, worauf das in meiner Argumentation jetzt weiter hinausläuft. Ich will Ihnen ja dadurch sagen, dass Glaubenswissen und wissenschaftliches Wissen eben eigentlich gar nicht so weit auseinanderliegt, sondern dass das eigentlich relativ nahe zusammenliegt. Und das habe ich in der ersten Stufe deutlich gezeigt, indem ich Ihnen gesagt habe, dass dieses wissenschaftliche Wissen den Anspruch, der manchmal alles gestellt wird, selbst nicht erfüllen kann. Und zwar nicht, weil ich jetzt als religiöser Denker daherkomme, sondern weil Philosophen und Naturwissenschaftler selbst, die mit dem Glauben gar nichts zu tun haben, auf diese Grenzen des Wissens hinweisen und sie belegen. Und das kann auch wissenschaftlich belegen. Also nicht einmal, das muss man nicht glauben, sondern das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt fragen, ist denn das Glaubenswissen, wenn ich das einmal so nennen will, ist das denn so unsicher? Und wenn ich da die verschiedenen Kriterien durchgehe, die man für wissenschaftliches Wissen benennt, wie Satzpostulat, Kohärenzpostulat, Kontrollierbarkeitspostulat und so weiter, dann würden Ihnen wahrscheinlich die meisten Leute sagen, die sich mit Religionswissenschaft oder mit Theologie auseinandersetzen, ja, viele dieser Kriterien treffen ja auch auf Glaubenswissen zu. Glaubenswissen meint eben, wenn wir es ernst nehmen, das jetzt nicht nur spaßhaft betreiben oder ironisch oder sarkastisch oder sonst etwas, aber das wollen wir hier nicht tun, dann meint das doch auch Glaubensinhalt, über den man sprechen kann, von dem man Wahrsein behauptet, die normalerweise harmonisch zusammenfassen soll. Das nennt man ja im Bereich der Theologie systematische Theologie, also wo man sich damit beschäftigt, wie einzelne Aussagen christlicher, biblischer Überlieferung zusammenpassen, ein ganzes System ergeben. Unabhängigkeitspostulat sollte hier auch gelten, denn auch derjenige, der als Christ an die Öffentlichkeit tritt, sollte seine Aussagen nicht mit vorgehaltener Waffe machen, sozusagen, sag jetzt, du bist Christ, und sag, ja, ich bin Christ, ich glaube an Gott, sondern die meisten, die das tun, müssen einmal davon austun, dass auch ohne Androhung von Gewalt. Nun, bei dem Konkordanzpostulat, da wird es natürlich Probleme geben, denn wenn ein Christ behauptet, es gibt Gott, und Gott hat, greift ein, meint, die Antwort auf Gebet, hat es nach einer persönlichen Erfahrung so erlebt, dann lässt sich das nicht mit dem biologisch, chemisch, physikalisch Unmöglichen vereinbaren. Denn das ist eigentlich etwas, was physikalisch nicht berechenbar, deshalb auch unmöglich ist. Hier sollten wir allerdings, würde ich, eine Kritik üben an diesem Kriterium des wissenschaftlichen Wissens. Denn wenn ich wirklich immer berücksichtige, was zu einem bestimmten Zeitpunkt physikalisch und chemisch als unmöglich gilt, dann wird es nie wissenschaftlichen Fortschritt geben. Denn es gibt so nette Anekdoten, ich hatte vor einiger Zeit ein Buch über die Geschichte des Fliegens gelesen, und da wurden wichtige Forscher und Politiker aus dem 19. Jahrhundert benannt, die alle unisono gesagt haben, es wird nicht möglich sein, dass man mit einer Flugmaschine, die einen Menschen tragen kann, je fliegen können wird. Weil damals war die Vorstellung der Physik, das ist unmöglich. Das hatten selbst noch einige amerikanische Politiker Anfang des 20. Jahrhunderts behauptet, wo schon erste Flugversuche gab, die erfolgreich absolviert worden sind. Aber sie konnten sich aber nicht vorstellen. Ich meine, so versuchen Sie mal ein kleines Kind zu erklären, da steht so ein Jumbo, ne, mit zig Tonnen Gewicht. Wir sagen Sie mal, erklären Sie dem Kind mal, wie fliegt das? Ja, die meisten von Ihnen werden schon von Gesetzen der Aerodynamik, vom Auftrieb und so weiter gehört haben, aber irgendwie wirkt das für ein Kind trotzdem unvorstellbar. Nun, was ich damit sagen will, ist, dass diese Forschung an Aerodynamik, die Versuche, doch zu fliegen, sind davon ausgegangen, dass das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt als unmöglich galt, doch in Frage zu stellen, darüber hinausgeht. Da, wo man lange Zeit meinte, etwas wie Atome gäbe es gar nicht, waren einige Physiker daran, die gesagt haben, doch, das gibt es. Wir forschen an dem, was man eigentlich für unmöglich hielt. Also deshalb, das, was man für unmöglich hält, das ist schon eine gute Messlatte, um nicht jedem Spinner nachzukommen. Wenn das Patentamt jede Perpetuum mobile prüfen müsste, um dann da das zurückzuweisen, das würde immensen Forschungsaufwand bedeuten. Deshalb sagt man schlichtweg, das gibt es nicht, weil so, falls Sie selbst eins einreichen wollen, dann werden Sie feststellen, Sie werden das Poststempel zurückbekommen, da wird man nicht viel forschen. Denn dieses Gerät, was aus sich selbst heraus läuft oder sogar noch aus sich selbst heraus Energie erzeugt, davon träumen Physiker seit Jahrtausenden oder Alchemisten, könnte man sagen, früheren Jahrtausenden, hat es bisher aber so nicht gegeben. Manche träumen bis heute noch davon. Unmöglicherweise, wer weiß, vielleicht gibt es das ja tatsächlich, aber im Moment, also es gibt im Internet halt die Verschwörungsseiten, die sagen, das gäbe schon lange, allerdings im Moment neige ich noch der Auffassung zu, dass es das nicht gibt, und, weil das ist der momentan akzeptierte Stand des Wissens. Aber wer weiß schon, wie es in der Zukunft aussehen wird. Also wissenschaftlicher Fortschritt geht immer auch davon aus, dass das, was man bisher für wahr hielt, möglicherweise eben doch nicht wahr ist. Sonst bleibt man ja immer nur in dem Rahmen, der abgesteckt ist. Also deshalb würde ich dieses Konkordanzpostulat nicht nur aus theologischer Sicht, sondern allgemein aus Wissenschaftssicht kritisieren wollen. Das Postulat der Axiomatisierung, das heißt, dass man entweder Axiome setzen kann oder dann die Aussagen auf diesen Axiomen aufbaut oder auf Plausibilität stützt, das, glaube ich, kann man für Glaubenswissen auch machen. Es gibt eine gewisse Plausibilität. Da sagen Leute, ich habe das erlebt. Das kann man natürlich von vornherein sagen, ja, das kann ja gar nicht stimmen. Warum nicht? Weil es meinem Weltbild nicht entspricht. Denn wenn jemand etwas anderes erzählt, was meinem Weltbild entspricht, dann sage ich auch nicht jedem, das kann nicht stimmen, was du erlebt hast. Sagt mir jemand, ja, bei mir ist ein Stein runtergefallen auf meinen Fuß, das hat wehgetan, der kann nicht stimmen. Oder sagen wir doch, wir glauben alle daran, dass die alle Gravitation gibt. Also glauben wir das erstmal mal, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt. Aber ein anderer, der sagt, ich habe gebetet und dann hat sich was verändert, sagt, nee, glaube ich nicht. Aber warum? Nicht, weil wir es wirklich erlebt haben, weil wir wirklich gute Gründe haben, sondern weil es nicht kompatibel zu unserem Weltbild ist. Das kann dann das Problem sein. Aber das ist kein wissenschaftliches, noch kein logisches Denken. Also deshalb hier diese Sache der Axiomatisierung halte ich für sinnvoll. Und entscheidend halte ich dann das Kriterium, das Postulat der Sachgemäßheit. Denn eine der größten Probleme der Diskussion im Wort ist, dass heute nicht sachgemäß argumentiert wird. Dass man nämlich Gott untersuchen will mit Mitteln der Chemie, der Physik oder der Biologie. Wobei Gott gar kein Gegenstand, wenn man Gott als Gegenstand bezeichnet, der ist das Forschungsgegenstand, gar kein Forschungsstand der Biologie ist. Also das heißt, die Biologie hat gar keine Möglichkeiten, Aussagen über Gott zu machen. Und wenn dann ein Biologe mit seinem Forschungsinstrumentarium Gott nicht nachweisen kann, dann ist das auch gar kein Wunder. Genauso wenig wie der Germanist mit seinen Methoden nicht die Photosynthese beweisen können wird. Und wenn der Germanist aber sagen würde, weil ich die Photosynthese nicht nachweisen kann, sondern ich sehe nur das Sonnenlicht, und dann sehe ich noch ein Gedicht, was bei der Sonnenlicht geht, über die Pflanzen, die da sind. Dann sage ich, das ist die Realität. Dann sage ich, es gibt keine Photosynthese, weil die Mittel der Germanistik können Photosynthese nicht nachweisen. Dann würde jeder von uns sagen, ja, Germanist bleibt bei seinen germanistischen Überlegungen und Biologe, du musst dich darum kümmern, welche biochemischen Prozesse in einer Pflanze ablaufen. Aber wenn bei der Religion diese Grenzüberschreitungen stattfinden, wenn dann plötzlich ein Biologe oder ein Physiker sich äußert und sagt, weil in meinem Forschungsbereich Gott nicht nachgewiesen werden kann, deshalb gibt es ihn nicht, dann ist das schlichtweg ein Überschreiten dieser wissenschaftstheoretischen Grenze, dieses Sachgemäßheitspostulats. Hier werden Aussagen gemacht mit Methoden, die für den Gegenstand, den man untersuchen will, gar nicht passen sind. Also das heißt, zuerst einmal, wenn man sich über Gott Gedanken machen will, dann muss man die Frage stellen, welche Methodik ist angemessen, um Aussagen über Gott machen zu können. Das hängt natürlich auch wieder von der Hypothese ab, wie ich mir Gott vorstelle. Wenn ich jetzt atheistisch, soziologisch daran gehe und sage, Religion ist nur ein Phänomen der Gesellschaft, die dadurch Herrschaft konstruieren oder rechtfertigen will, dann natürlich, dann kann ich mit der Soziologie das untersuchen. Aber da gehe ich von vornherein davon aus, hier gibt es keinen realen Gott, der dahinter steht. Sondern ich will nur die Auswirkungen religiöser Gedanken auf die Gesellschaft untersuchen. Und dann will ich am Ende nicht einen realen Gott finden, sondern ich werde hinterher ein System von Legitimation von Autorität oder von Legitimation von ethischen Ordnungen finden. Weil genau das ist das, die Methodik, die ich anwende, und genau das ist das System, mit dem ich das untersuche. Jetzt aber die Frage, ist dieses System dann geeignet, um Aussagen über die Realität Gottes zu machen? Und zwar sagen natürlich nein. Weil hier sind wir in einem hermeneutischen Zirkel. Das heißt, wir gehen von vornherein davon aus, dass es sich eben hier nur um einen innergesellschaftlichen Prozess handelt. Und dann werde ich den genauso finden. Das heißt, wenn ich wirklich Aussagen von Gott sammeln und auswerten wollte, nach einer sachgemäßen Beurteilung, dann müsste ich in meiner Methode zumindest die Existenz Gottes für möglich halten. Denn dann kann ich erst ein System entwickeln, wie ich denn mögliche Nachweise, Überlegungen finden kann, die diese These unterstützen oder die diese These widerlegen. Und wenn ich dann nach diesem Gott suche, dann muss ich natürlich mir erstmal auch eine Hypothese davon machen, wie könnte dieser Gott aussehen. Also das ist ja so, wie wenn einer ein Atom sucht, dann muss ich erstmal eine Idee, eine Anfangshypothese machen, wie könnte dieses Atom aussehen. Sonst kann das ja nicht untersuchen und nicht finden. Und die meisten Religionen, eingeschlossen des christlichen Glaubens, gehen davon aus, dass Gott eine Persönlichkeit ist, aber eine Persönlichkeit, die immateriell ist, die nicht innerweltlich ist und so weiter. Da gibt es ja einige Aussagen darüber, im christlichen, islamischen und so weiter, auch jüdischen Glauben ist das so. Und wenn ich danach suche, dann muss ich natürlich immer eine Methode das berücksichtigen. Also das heißt, wenn ich jetzt einfach sage, hier in der Welt, in der ich lebe, kann ich ihn nicht wahrnehmen. Dann würde jeder, der diese Vorstellung von Gott teilt, die ich gerade genannt habe, sagen, das ist ja auch gar kein Wunder. Denn du kannst Gott hier ja gar nicht wahrnehmen. Das wäre so, als wenn derjenige sagt, ich kann keine radioaktive Strahlung sehen. Dann sage ich, die kannst du auch gar nicht sehen. Weil deine Augen nehmen das nicht wahr, diese Strahlung. Also ist das ja kein Wunder. Aber daraus zu schließen, die gäbe es nicht. Das ist doch falsch, weil man eine falsche Vorstellung dieser Strahlung hätte. Und genauso wie eine falsche Vorstellung von Gott hätte. Wenn das biblische Modell von Gott stimmt, dann ist Gott außerweltlich, ist nicht materiell fassbar. Das bedeutet, dass viele der Kriterien, die wir bisher in der Wissenschaft entwickelt haben, untauglich sind, um Gottes Existenz nachzuweisen. Heißt aber nicht, dass sie nicht gibt, sondern nur, dass wir eine neue Methode dafür entwickeln müssen. Darüber hinaus heißt es, dass er seinen Ort wechseln kann. Also er ist nicht an die Existenz innerhalb dieser Welt gebunden, sondern kann sich in den weiten Weltalls aufhalten. Wenn er eine freie Persönlichkeit ist, können wir ihn auch nicht irgendwo zwingen, in ein Labor hineinzukommen oder sich unseren Versuchen zu stellen, sondern wir wären darauf angewiesen, inwiefern dieser Gott sich mitteilen will und wer bereit ist, sich mitzuteilen. Und genau das ist die These, die Juden, Christen, Muslime haben gleichermaßen, dass sie behaupten, dieser Gott hat in bestimmten historisch nachweisbaren oder historisch beschreibbaren Situationen sich Menschen mitgeteilt. Und dann könnten wir diese Mitteilung Gottes analysieren, untersuchen, das wird ja auch vielfältig getan, um zu sehen, sind sie glaubwürdig, lassen sich andere Erklärungshypothesen dafür anführen, oder ist die Anführung der These, dass hier tatsächlich eine Spur dieses übernatürlichen Gottes bemerkbar ist, ist das die wahrscheinlichste? Und ich halte es für die wahrscheinlichste. Und dann würde ich jetzt sagen, ist hier kein unüberbrückbarer Widerspruch zwischen wissenschaftlichem Wissen und dem Glauben an Gott. Der Glaube an Gott heißt hier letztlich ein irrationales Hoffen oder für Wahrhalten, sondern der Glaube an Gott würde hier heißen ein Vertrauen auf historisch beschreibbare Erfahrungen, auf Zeugenaussagen von Menschen, die von ihren Erlebnissen und Erfahrungen berichten. Das ist natürlich Vertrauen, vollkommen klar. Aber das scheint für den Gegenstand, den wir untersuchen wollen, der einzig mögliche Zugangsweg zu sein, um diese Art von Gott zu beschreiben, die wir die unsere Religion nennen. Und das heißt, wenn ich mich mit ihm auseinandersetzen will, dann müsste ich diesen Weg wählen. Also da Argumente höre und Argumente überprüfe. Und das mit der Offenheit, also nicht mit einem eingeschränkten materialistischen Bild, da werde ich immer sagen, jetzt gibt es nicht. So gemeint wie früher im Sozialismus, nicht? An bestimmte Sachen, die durfte es nicht geben. Wettbewerb durfte nicht sein, weil er ist von vornherein schlecht. Also kann man bei allen Ergebnissen auch, der ist schlecht. Das heißt, wenn ich schon ein Weltbild habe, was mich hindert, bestimmte Aspekte der Realität zu sehen, dann kann ich natürlich so viel Berichte hören von Menschen, die etwas mit Gott erlebt zu haben, scheinen, sagen, wie ich will. Und wenn es immer philosophisch, soziologisch, psychologisch, medizinisch einordne, wenn ich aber von vornherein für möglich halte, dass es diesen Gott gibt, dann werde ich mit diesen Berichten anders umgehen müssen. Dann werde ich in andere Wertigkeit gehen müssen, dann werde ich auch andere Methoden anwenden müssen, um den Glaubwürdigkeit zu überprüfen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir dann dahin kommen, dass es durchaus sehr viele Gründe gibt, um von der Existenz Gottes auszugehen. Und dann in der nächsten Phase müssen wir uns dann natürlich die Frage stellen, wenn denn eine Existenz Gottes unmöglich gehalten wird, nicht ausgeschlossen werden kann, wie ist dann dieser Gott? Weil dieses, es gibt ihn, das ist noch nicht so spannend für das Alltagsleben oder die eigene Weltanschauung, sondern das Entscheidende wäre natürlich dann, wie ist er? Gibt es eine Möglichkeit, dass er irgendeinen Bezug zu meinem Leben, zu dieser Welt hat, zu der Gesellschaft hat, in der ich lebe? Aber das wäre dann eine neue und eine andere Frage, die er für diesen Abend hier nicht vorgesehen ist. Also bei dem Titel von heute, warum Gott, wenn die Wissenschaft schon alles erklärt, die Wissenschaft erklärt nicht alles, die Wissenschaft ist mitnichten vollkommen voraussetzungsfrei und objektiv und absolut. Es gibt genügend Bereiche, die noch vollkommen offen sind, selbst wenn wir ein lückenlöser Gott vertreten wollten. Der biblische und der islamisch-jüdische ist aber kein lückenlöser Gott, sondern einer, der losgelöst davon agiert, der aber durch die naturwissenschaftliche Forschung nicht eingeengt oder beschränkt wird. Ja, damit ist meine Zeit abgelaufen, deshalb möchte ich auch Schluss machen. Ihnen aber noch die Möglichkeit bieten für Rückfragen oder Stellungnahme. Die können wir hier im Plenum machen. Es besteht auch die Möglichkeit, dann im Anschluss noch mit mir zu diskutieren, wenn Sie da gerne etwas lernen wollen. Ganz besonders ist ja am Donnerstag auch noch ein ganzer Diskussionsabend vorgesehen. Also wenn es jetzt eine längere Grundsatzdiskussion gibt, die werden wir dann ja am Donnerstag führen können. Aber einfach einmal ein paar Stellungnahmen, ein paar Rückfragen zur Präzisierung, bitte schön. Ja, also das ist jetzt zum Teil, was Sie sagen, nicht so sehr eine Frage, sondern ein Statement, wo Sie sagen, also aus meiner Sicht ist eine im Weltall fliegende Unterfassung oder sowas genauso wahrscheinlich wie die Existenz Gottes. Das müssen wir jetzt im Einzelfall prüfen. Da müsste man sehen, welche Argumente sprechen für Ihre These der fliegenden Tasse im Weltall, welche sprechen für meine der Existenz Gottes. Das ist allerdings eine gesonderte Frage, mit der ich mich heute Abend tatsächlich nicht intensiv beschäftigt habe, sondern meine Fragestellung oder meine Antwort geht ja stärker darin, schließt die Wissenschaft einen Glauben an Gott aus, macht sie überflüssig, und da sage ich nein. Ein Schwerpunkt heute Abend an mich, gibt es Argumente für die Existenz Gottes, das wäre ein losgelöster Punkt davon, hier nur die These, wenn jemand sagt, ich vertraue der Wissenschaft, deshalb kann ich Gott nicht mehr akzeptieren. Diese These ist, glaube ich, schwer vertretbar. wenn wir da jetzt weiter argumentieren, dann sind ja gerade die Punkte, die Sie genannt haben, werden häufig in der Diskussion mit dem Atheismus gebraucht. Das sind Atheisten. Atheisten vertreten ja nach, oder beispielsweise Wikipedia, definiert es genauso, vertreten die Auffassung, es gibt keinen Gott. Und diese These muss natürlich genauso begründet werden. Und da ist natürlich, habe ich den Eindruck, diese Begründung fällt in den meisten Fällen eher schwach aus. Das ist meine Erfahrung. In einigen Diskussionen, die ich da geführt habe, ist mir sehr kein plausibler Punkt genannt worden, sondern immer nur der Gegenwart, ja, aber, eben jetzt beweisen Sie, dass es Gott gibt, wobei dann die Erwartungshaltung meistens ist, ich sollte das physikalisch-chemisch beweisen. Und hier nicht beachtet wird, dass das in der Sachgewesenheit vollkommen daneben liegt. Das geht gar nicht. Das heißt, man will etwas verlangt, von dem man von vornherein aus weiß, das geht nicht. Aber wenn ich die Sache zu vergleichen mit einer fliegenden Untertasse oder eben einem Spaghetti-Monster, das ist ja das, was auch häufig genannt wird, und das halte ich für nicht ganz sachgemäß, denn das ginge davon aus, dass es ja von Religion der Existenz Gottes in der Lebenswelt der Menschen gar nichts gäbe, was darauf hindeuten würde. Aber jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, nur ein Punkt gesagt, da gibt es die Glaubenserfahrung von Milliarden von Menschen, die sagen, ich habe diese Erfahrung mit Gott gemacht. Das ist eben ein Untersuchungsgegenstand. Und hier ist die Frage, wie gehe ich mit dem Untersuchungsgegenstand um? Ich kenne keine Milliarden von Menschen, die sagen, ich habe etwas mit einer fliegenden Untertasse Weltall erlebt. Und das, also das heißt, hier ist eine andere Forschungsgrundlage, von der ich ausgehe. Natürlich kann ich jetzt rein soziologisch rangehen und sagen, ja, das ist ja eben nur anerzogen. Aber das genügt ja nicht. Das heißt, ich stelle von vornherein das, was diese Leute behaupten, erlebt zu haben, in Frage. Ich sage, das stimmt ja gar nicht. Ich weiß besser, was du erlebt hast. Das ist für mich kein offener Forschungsansatz, sondern einer, der von einer festen Ideologie ausgeht und das, was der andere erlebt, behauptet erlebt zu haben, dann in einem Muster passt, was wieder in mein System passt. Wenn ich allerdings so vorgehe, dann wird es nie Argumente geben, die mein Weltbild in Frage stellen. Das kommt mir dann eher vor wie das geschlossene Weltbild des Mittelalters, wie auch alles erklärt worden war. Und man konnte egal was erklären, man hat es immer ins System hineingebracht, weil man das System nicht in Frage gestellt hat. Wenn ich aber grundsätzlich einmal ein atheistisches System in Frage stelle, dann ist ja die Frage, wenn diese Leute behaupten, sie haben etwas Außergewöhnliches erlebt, nicht nur eine Person oder zwei, sondern Millionen von Personen in der ähnlichen Richtung, könnte es nicht sein, dass da etwas dran ist und müsste ich jetzt nicht eine Forschungsmethode entwickeln, die zumindest offen dafür ist, dass das, was diese Leute behaupten, auch wirklich Realität ist. Hier scheint mir ein Forschungsansatz viel zu verkürzt, der von vornherein das immer schon verneint, was diese Leute behaupten erlebt zu haben, unter dem Vorwand, man könnte irgendwas behaupten. Ja, aber dieses irgendwas behaupten, das existiert ja eben nicht, außer in der Argumentation. Es gibt ja nicht diese Menschen, die sagen, ich habe da zu einer fliegenden Untertasse gebetet und plötzlich ist das und das passiert. Und sie gibt es zumindest nur Einzelfälle. Ich kenne keinen, der einer fliegenden Untertasse begegnet ist, jetzt zu einer solchen, der von dem Spaghetti-Monster dessen Leben grundsätzlich verändert ist. Aber jetzt ist ja die Geschichte voll von Beispielen von Leuten, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben und diese typische Saurus-Paulus-Erfahrung gemacht haben. Totale Lebensveränderung. Also das heißt, da gibt es ja eine Grundlage von Dingen, die wir anschauen können, die real sind in unserer Lebenswelt. Und da würde ich sagen, die sollten wir ernst nehmen und nicht von vornherein in einer atheistischen Weltanschauung wegerklären. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir da offen für sind, dass es das zumindest geben könnte, dann haben wir die ganze Menge Material, mit dem wir uns ganz auch auseinandersetzen können. Ja. Ja, dagegen sage ich auch gar nichts. Heute Abend ging es mir ja nicht darum, den christlichen Glauben in besonderer Weise zu verteidigen, dass wir dann ESX-Vortrag bedeuten, warum ich jetzt den christlichen Glauben gegenüber anderen religiösen Deutungen vorziehe. Hier geht es mir erstmal darum, nur die Existenz Gottes. Und ein Anhänger von Zeus, der würde genauso sagen, es gibt Gott. Er nennt ihn anders, aber er würde davon ausgehen, es gibt Gott, das übernatürliches Wesen, was in das Leben der Menschen eingreift. Das heißt, darum geht es mir. Es geht mir heute Abend nicht darum, zu sagen, diese und jene Religion ist die Wahre, sondern die Auseinandersetzung mit einem wissenschaftlichen Atheismus und dem Glauben daran, es gibt einen Gott. Das andere ist eine Fortsetzung. Wenn ich jetzt zu viel auf einmal hier besprechen will, dann wird es nur dazu führen, dass es zu oberflächlich wird. Aber das heißt, wenn ich mich intensiv damit auseinandersetze, dann würde ja gerade diese Vielzahl, die sie nennen, der verschiedenen Religionen, meine These unterstützen. Das heißt, der Großteil der gesamten Menschheitsgeschichte geht davon aus, es gibt diese übernatürlichen Wesen. Und das gilt sowohl die alten Griechen, wie die Babylonier, wie die Ägypter, wie die Chinesen, eigentlich alle großen Zivilisationen, die wir kennen, gehen davon aus, es gibt diese übernatürlichen Wesen. Also da geht es ja in dieselbe Richtung. Sie haben alle diese Zivilisationen gehen davon aus, es gibt nicht nur die materielle Realität, sondern es gibt eine immaterielle, übermaterielle, die sogar noch personell fassbar ist in Form von Göttern, die unterschiedlich nicht genannt worden sind. Aber wie gesagt, das wäre die nächste Diskussion, die erst sinnvoll ist, wenn ich die Existenz eines Gottes zumindest als Hypothese akzeptiere. Und dann lohnt es sich darüber zu erklären, wie kommen diese Unterschiede zustande, was ist da vielleicht realistischer, weniger realistisch, wie bei den Atommodellen. Es lohnt sich nicht, über verschiedene Atommodelle zu diskutieren, wenn ich gestern sage, es gibt keine Atome. Dann kann ich sagen, wie viele Modelle, die streiten sich ja alle, also weil die nicht streiten, es gibt keine Atome. Die sagen, nein, zum Beispiel, es gibt sie, davon sind sich alle einig, nur wie sie genau funktionieren, wie sie aufgebaut sind, darüber ist halt der Streit. Und das ist innerhalb der Religion ja genauso. Die Religionen sind sich einig, es gibt diese übernatürliche Welt, aber sie sind, haben unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Vorstellungen, wie diese übernatürliche Welt genau aussieht. Jetzt haben Sie sich Kompliment. Ich würde den Kreationismus als Glaubensüberzeugung bezeichnen und nicht als Ergebnis wissenschaftlicher Forschung. Und ich meine auch, dass bei den meisten Menschen, also hoffe ich zumindest bei den meisten Menschen, das so gesehen wird. Denn hier geht man ja von einem religiös geoffenbarten Weltbild aus, von dem man das Wahrsein behauptet, was man dann auch noch interpretieren muss in einer bestimmten Art und Weise. Und dieser Kreationismus ist ja eigentlich erst entstanden in der Auseinandersetzung mit der Interpretation der Weltgeschichte in evolutionärer Sicht. Das heißt, vorher gab es den ja so nicht, zum Teil auch, weil es ja eine unhinterfragte, also damals eine unhinterfragte These gewesen war, weil natürlich in der gesamten Zeit bis zur Entstehung der Evolutionstheorie man meistens davon ausging, hier ist ein Schöpfer Art Gottes, der da am Anfang stand. Ich halte das aber nicht für die zentrale Aussage christlichen Glaubens. Das, was dahinter steht, die zentrale Aussage ist, Gott hat die Welt geschaffen, das christliche Sicht. Das wird aber aus meiner Sicht nur zum Teil berührt durch die Frage der Evolutionstheorie, weil die ja mehr das Wie beschreibt, nicht das, was dahinter steht. Und da ist der Kreationismus eine theologische Antwortmöglichkeit und da gibt es dann auch andere Antworten, die man formulieren kann. Aber ich halte das jetzt nicht für so einen Kernbestandteil, erstmal der Behauptung, es gibt Gott. Denn Gott kann es geben, egal ob die Evolution oder Kreationismus. Und auch nicht für einen Kernbestandteil christlichen Glaubens. Kernbestandteil christlichen Glaubens ist, Gott ist der Schöpfer der Welt. Das wird immer wieder in der Bibel ausgedrückt. Und dann gibt es natürlich eine theologische Diskussion darum, wie er das genau gemacht hat. Aber hier handelt es sich dann eben um religiöse, theologische Argumentation, nicht in erster Linie um naturwissenschaftliche. Aber das hier ist auch ein ganz neues Thema, ganz anderes Thema noch, wo ich glaube, dass das mit der Existenz Gottes nur marginal zu tun hat. Ich würde dem vollkommen zustimmen. Ich sehe das jetzt auch mehr als ein Unterbruch, als ein Ende, wo es gerade das Diskussion zu Ende, sondern ich halte es für einen wichtigen Zwischenschritt. Ich halte diesen Zwischenschritt aber für sehr wichtig, weil die Diskussion wird ja meistens übersprungen. Und dann bleibt nicht ja jeder bei seinem Weltbild. Dann kommt der eine und sagt, ja, aber du hast doch jetzt physikalisch nachgewiesen, dass es Gott gibt. Ja, aber das geht eben auch gar nicht. Oder es wird dann von vornherein gesagt, das Glaubenswissen sei generell disqualifizierend, weil es eben nicht dem Maßstäben naturwissenschaftlichen Forschens entspricht. Also das heißt, hier ist eine falsche Vorstellung, die so auch wissenschaftstheoretisch falsch ist, und die wird angelegt und kann dann nur zu Frustration und Enttäuschung führen, auf der Seite derer, die für die Existenz Gottes eintreten, und auf die Seite derer, die sie leugnet. Das heißt, dann bleibt jeder bei seinem Urteil, aber es geht nicht richtig weiter, weil man nicht die Grenzen seines eigenen Weltbilds erkennt und auch bereit ist, die in Frage zu stellen. Allerdings, diese Feststellung, die Sie gemacht haben, dass bisher es keine theologische Hypothese gibt, die eine Sachverhalt in der Beobachtung besser erklärt als ein Naturwissenschaftler, so habe ich es jetzt verstanden, die würde ich allerdings grundsätzlich in Frage stellen. Ich glaube, die ist eher ein Statement der gegenwärtigen herrschenden Status quo. Der gegenwärtig herrschende Status quo der deutschen Forschung ist ein materialistisch-atheistischer. Und natürlich denkt man dann, dass diese Erklärung die beste ist. Für das Alltagsleben der Menschen hingegen, das ist schon ganz anders aus. Da stellt man sich alle eine Frage, ja, warum bin ich krank? Können Sie ihm sagen, ja gut, du hast halt geraucht, nicht, das sind jetzt so wieder. Das wird ihn aber nicht befriedigen. Für den sind manchmal, wenn er jetzt eine gute Antwort findet, theologische Antworten die besseren, was hilfreicher sind. Oder was sagen Sie zum Beispiel von dem Menschen, der betet, an einer schweren Krankheit leidet, gesund wird? Nun gut, als Mediziner spricht man dann meistens von Spontanheilung, was im Grunde genommen aber nur ein schöner Begriff für Licht ist. Im Grunde genommen, man kann es nicht erklären. Also das heißt, man konzentriert sich eben meistens in wissenschaftlichen Forschung auf die Dinge, die man gut kann, die man gut erklären kann. Ja, und dafür braucht man auch keine Theologie. Wir brauchen keine Theologie, um Gottesdienste zu bauen. Aber das ist auch gar nicht innerhalb der Theologie. Also das heißt, ja, für bestimmte Fragen, für die sich Wissenschaft in ihrem Bereich spezialisiert, dann bietet sie häufig die beste Antwort, wenn auch häufig eine begrenzte, weil sie eben meinetwegen auf den nur den materialistischen Aspekt Bezug nimmt. Ob dann noch etwas Immaterielles wiederum mitläuft, das wird ja von vornherein ignoriert, wie ich bei der Krankheit gesagt habe. Also wenn ich dann sage, der eine raucht 20 Jahre, bekommt Lungenkrebs, der andere raucht 20 Jahre, bekommt ihn nicht. Können wir sagen, ja, das sind Umweltfaktoren und genetische und so weiter und so weiter. Aber selbst die lassen keine Berechnung zu. Ich kann nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Also das heißt, hier sind ja auch Grenzen von dem, was jetzt wirklich im Leben des Menschen von Interesse ist, was nicht nur abstrakt in einer Lehrung von Interesse ist. Und da glaube ich durchaus, dass es da theologische Hypothesen gibt, die da hilfreicher sein können als manche naturwissenschaftliche Modelle. Ich habe den Eindruck, dass diese Beobachtung, dass die Naturwissenschaft hier hilfreicher oder kompetenter ist, eher die momentane Befindlichkeit widerspiegelt in der gesellschaftlichen Situation, in der wir leben. Aber nicht unbedingt eine objektive Wahrnehmung. Denn hier könnten wir wiederum sehen, dann gehen Sie mal nicht nach Saudi-Arabien, da werden die Leute genau das Gegenteil sagen. Wenn Sie sagen, die theologischen Antworten sind viel bessere. Warum? Weil Saudi-Arabien ein streng islamisch religiös geprägtes Land ist. Das heißt, ich glaube, wir spiegeln hier mehr den Zeitgeist unserer Gesellschaft wieder als eine objektive Wahrnehmung, weil, naja, ich kann wieder fragen, wo kommt hier an der Universität Gott vor im wissenschaftlichen Forschung? Und dann kann man sagen, er kommt natürlich nirgends vor oder fast nirgends vor. Und dann ist ja auch kein Wunder, dass die Antworten ja nicht vorkommt. Und wenn es diese Antworten nicht gibt, dann kann man nur die, die man irgendwann gehört hat, vergleichen mit denen, die eben in einem bestimmten Weltbild formuliert werden, aber eben nur auf dieses Weltbild bezogen sind. Das ist ja eine Postmoderne, die uns das deutlich machen will, dass eben auch das wissenschaftliche Weltbild ist nur eines, das nur eine Perspektive auf die Welt wirft. Und da gibt es noch die andere, die genauso real sind und die jeder von ihnen im Alltag erleben wird. Ihren Alltag sind sie nicht nur streng nach wissenschaftlichen Ergebnissen, nachdem sie ihr Auto aussuchen oder ihre Freunde, ihre Urlaubsreise planen oder das Essen, sondern das sind ganz viele andere Aspekte, die eine Rolle spielen, die real sind. Und vielleicht ist eben der Aspekt der Religion stärker eben nicht im Bereich der Chemie und der Physik, sondern stärker in diesen anderen Lebensbereichen, die häufig unser Alltagsleben eine viel größere Relevanz haben. Also deshalb, ich will es nicht zu schnell ad acta legen, nur weil es in einem bestimmten Zirkel wissenschaftlichen Arbeiten wenig vorkommt.
Glauben können, oder?
Ja. Also ich kann gerne ein paar Beispiele dafür nennen, mache das von vornherein aber auch gleich kenntlich als Beispiele. Mir wäre der Abend hier schon oder der Vortrag schon als vollkommen gelungen, wenn am Ende dieser Gedanke, wenn Sie den mitnehmen, dass die wissenschaftliche Forschung der Existenz Gottes nicht ausschließt, weil gerade das ist die Vorstellung, die sehr viele Menschen mit sich herumtragen. Dass sie sagen, da ist das wissenschaftliche Wissen sicher. Und da ist die Spekulation der Theologen, die in ihre Gedanken nachgehen, denn wichtig ist auch, weil man neue Gedanken denkt, nicht zu viel auf einmal. Das heißt, wenn ich jetzt zu viel auf einmal darbiete, dann sind wir hinterher bei der Diskussion, ist dieser Aspekt, ist dieser Grund der Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes, ist der jetzt stichhaltig oder nicht? Aber darum geht es mir Schwerpunkt haben, wie im nächsten Abend gar nicht. Dann müsste ich den Vortrag hier denken, gibt es rationale Argumente für die Existenz Gottes? Dann müsste ich immer aber vorher erst erklären, an welchen Kriterien messe ich das? Und das war heute Abend ein Schwerpunkt, weil ich eben glaube, dass gerade an diesem Punkt häufig die Diskussion um die Existenz Gottes krankt. Das heißt, man arbeitet mit Grund mit unterschiedlichen Prinzipien, mit unterschiedlichen Erwartungen, mit unterschiedlichen Weltbildern und merkt nicht, dass man immer daran vorbeiredet. So ging es mir heute Abend stärker darum, diese Unterschiede deutlich zu machen, um dann für weitere Gespräche, die natürlich folgen müssen, wenn man dem weiter nachgehen will, die Grundlage zu bereiten. Also das heißt, wenn ich jetzt Aspekte nenne, dann kann ich schon fast raten, dass man einigen Kopf gleich denkt und sagt, aber da gibt es noch medizinische Lösungen, da gibt es auch eine soziologische, die habe ich schon gehört. Das kenne ich alles. Aber zuerst einmal müssen wir bereit sein, das herkömmliche Weltbild, mit dem wir bestimmte Phänomene beobachtet haben, zu öffnen. Zu sagen, es gäbe doch möglicherweise auch die These, dass das, was Leute erzählen, wirklich passiert ist. Ja, und da gibt es dann klassische Argumente, die Sie vielleicht schon gehört und gelesen haben. Das eine ist eben das, wo historisch, das ist ja die heiligen Bücher der verschiedenen Religionen, Religion, ich konzentriere mich mal, weil es jetzt für uns am relevantesten ist, auf Bibel, Koran, das alte Testament, also den Torah, die sind das eben Talmud, also das heißt Judentum, Christentum, Islam. Und diese drei Religionen behaupten von sich da, dass sie historische Situationen beschreibt, in denen Gott übernatürlich in das Geschehen der Welt eingegriffen hat. Ja, jetzt kann ich natürlich gleich materialistisch da herangehen und sagen, ach, alles erfunden. Das gibt es da ja schon nie gelesen. Aber dann ist schon wieder das materialistische System, was davor ist. Das heißt, ich erkläre von vornherein, das kann so nicht stattgefunden haben. Diese Autoren behaupten aber, das war so. Und jetzt denke ich, wäre die Herausforderung, sich damit auseinanderzusetzen, war das so oder nicht so. Wenn das so gewesen ist, dann spricht das relativ stark aus meiner Sicht für die Existenz Gottes, der seine Spuren im Verlauf der Geschichte hinterlassen hat. Es gab ja von Bestseller in den 60er, 70er Jahren, und die Bibel hat doch recht. Werner Keller, und der probiert hier genau zu sagen, diese Berichte der Bibel sind zuverlässig, wie die Plagen in Ägypten, aber sie gehen auf natürliche Phänomene zurück. Das wäre genau dann dasselbe System, das heißt, wenn ich dann nachweise, es hat stattgefunden, dann versuche ich zu sagen, es muss aber eine innerweltliche Ursache haben. Also das Grundproblem sind, glaube ich, gar nicht die einzelnen Argumente für die Existenz Gottes. Das Grundproblem ist, in welchem Weltbild trete ich da heran? Habe ich das Weltbild, das es Gott nicht gibt, dann werde ich alle Phänomene erklären können. Wie beispielsweise man im Mittelalter alles theologisch erklären konnte. Hat man vielleicht so ganz klar, dass der Blitz in das Haus reinsteckt. Das war doch einer, der war im letzten Sonntag die Gottesdienst. Ja? Man hat immer eine Erklärung gefunden. Das heißt, in einem abgeschlossenen System findet man immer eine Erklärung für jeden alles. Deshalb auch im Sozialismus, man konnte alles erklären. Man konnte erklären, warum ist die USA so erfolgreich, warum ist das und das, alles. Das heißt, das Problem ist, dass wir erkennen müssen, hier handelt es sich, bei der atheistischen Weltanschauung handelt es sich auch um ein geschlossenes System. Und dieses geschlossene System wird natürlich nichts aufbrechen können, wenn ich nicht bereit bin, erstmal die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es mir geht. Wenn ich dann bereit bin dazu, dann kann ich zum Beispiel diese historischen Spuren Gottes versuchen zu überprüfen, egal wo. Dann kann ich überprüfen, wo es Menschen gibt, die sagen, die habe ich gelesen, habe ich eine Erfahrung mit Gott gemacht. Dann kann ich überprüfen, da wo Menschen diese Sau-Frau-Erlebnis gehabt haben, das heißt, ihr Leben sich total verändert hat, solche Dinge. Also das heißt, es gibt einige Daten, die objektivierbar sind, mit denen ich mich auseinandersetzen kann, wie ich sie heute. Hängt aber gar nicht so sehr an den Daten, sondern das hängt mehr davon, gehe ich mit einem abgeschlossenen Weltbild heran, dann wird es nie etwas geben, was das verändert. Oder halte ich es zumindest für möglich, dass auch eine materialistische Sicht der Welt nur eine begrenzte, abgeschlossene ist. Also deshalb habe ich da so viel Wert drauf gelegt, weil ich glaube, das ist der Knackpunkt. Die einzelnen Dinge, die ich beobachte, die gehören mit dazu, klar. Aber die werden niemanden überzeugen, der ein in sich geschlossenes Weltbild vertritt. Aber den wird nichts überzeugen. Das ist eben wie eine Religion. In einer Religion wird immer nur das Leere voraussetzt, den wird nichts überzeugen, weil er für alles noch eine Erklärung hat. Also es geht mehr darum, bin ich bereit, mein Weltbild, das ist auch ein materialistisches, auch ein Weltbild, zu öffnen und Dinge für möglich zu halten und dann natürlich zu prüfen, ist ja klar. Aber erstmal für möglich zu halten, die These, die da gebracht werden. Jetzt habe ich in 3, 4 Beispiele genannt, die Dinge, die für eine Existenz Gottes sprechen. Es gibt noch mehr, aber das so stellvertretender dafür gibt. Jetzt hatten Sie sich hier unten gemeldet, glaube ich. Wir können, wenn wir jetzt ein offenes System haben, dann können wir nicht von vornherein sagen, dass die eine besser ist als die andere. Heute wird aber überwiegend die medizinische für die Wahrscheinlichkeit gehalten und die andere ist ernsthaft gar nicht geprüft. Und das wäre ja meine Kritik. Also das heißt, da man im Mittelalter zu schnell religiös gedeutet hat, aus meiner Sicht deutet man heute zu schnell materialistisch. Ich würde sagen, hier müsste man dann beide erst einmal gegeneinander abwägen. Und das wird ja zum Beispiel in der Apostelgeschichte getan mit dem Beispiel des Paulus und des Saulus. Und da haben wir dann plötzlich diese ganze Lebensgeschichte, diese Feindschaft gegen die Christen. Und dann gerade so ein Schlüsselmoment, wo er die Christen ins Gefängnis werfen will und dann der Eingriff Gottes ist, der ihn verbildet werden lässt für eine gewisse Zeit. Dieses biografisch scheint es für mich viel wahrscheinlicher zu sein, hier von einem Eingriff Gottes auszugehen, als dass plötzlich zu dem Zeitpunkt, wo es biografisch ganz gut passt, dann eine Hirnerkrankung auftritt, die nachher interessanterweise nie mehr auftritt. Wo man sagen müsste, naja, wenn es Epilepsie wäre, wie manche behaupten, warum tritt hinterher nicht mehr auf? Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage und ich wäre hier schon zufrieden mit einer Offenheit dafür, dass diese religiöse Interpretation, die der Paulus selbst sein Erlebnis gegeben hat, dass die zumindest eine diskutable ist. Dass man nicht von vornherein immer die medizinisch-materialistische vorzieht. Darum geht es mir jetzt nur. Also meine Sache wäre, so wie wir den Mittelalter vorwerfen, zu schnell religiös gedeutet zu haben, So würde ich dann den gegenwärtigen Mainstream-Vortrag zu schnell materialistisch zu interpretieren. Und ob dann die einzelne Erfahrung tatsächlich auf Wirkerkrankung zurückzuführen ist oder religiös, das können wir noch nicht am Anfang sagen. Dann müssen wir uns mit dem Einzelfall auseinandersetzen. Und natürlich gibt es hirnphysiologische Erkrankungen. Natürlich gibt es Leute, die an Neurosen leiden, statt auf die Stimme Gottes zu hören. Aber das können wir erst hinterher sagen, wenn wir uns genau auseinandergesetzt haben. Dieses Pauschalurteil, es ist immer, wenn jemand eine Stimme hört, eine psychische Erfahrung. Das halte ich für eine Verkürzung der Realität. Weil hier gehe ich davon aus, weil ich das an Einzelstellen nachweisen kann, mache ich ein Gesamtgesetz daraus und ich schließe von vornherein andere Ursachen für dieses eigentlich aus. Und das würde ich sagen, das halte ich für falsch. Also ich würde nicht alles, wenn jemand sagt, ich habe die Stimme gehört, sofort einordnen, das ist jetzt wirklich das Segen Gottes, sondern dann müsste ich mir den Einzelfall anschauen. Du musst sehen, wie ist die biografische Entwicklung. Da hat einer meinte, gerade vorher Drogen reingeworfen und dann ja, ist es wohl wahrscheinlich, dass gerade ja so eine Auswirkung davon zu beobachten ist oder hat er nie damit was zu tun gehabt. Also den Einzelfall genau anschauen und dann dafür offen sein, hier ist möglicherweise die materialistische These die richtige und hier spricht aber mehr für eine wirkliche religiöse Erfahrung. Also ich möchte nicht das entweder oder. Sondern wir müssen den Einzelfall genau anschauen, sollten aber nicht zu vorschnell bloß die materialistische Deutung für relevant halten. Ja. Sind da noch Beiträge oder Fragen? Wenn ich auf die Uhr schaue, ich glaube, die vorgesehene Zeit ist erreicht. Deshalb würde ich an der Stelle einfach sagen, dass ich freue mich, dass Sie heute Abend gekommen sind. Ich hoffe, Sie haben ein paar neue Gedankenanregungen mitnehmen können. Dann hat sich das gelohnt für mich und für Sie. Dann lade ich Sie natürlich auch herzlich ein, morgen noch etwas weiter zu denken und sich hier wieder einzufinden, wenn Sie das gerne wollen. Ich stehe auch noch weiter zu Fragen zur Verfügung, wenn Sie mir persönlich stellen wollen. Ich bleibe hier noch etwas unten oder stelle mich dann oben hin. Wenn Sie wollen, würde ich gerne zu mir kommen. Wir können uns unterhalten oder wenn Sie heute Abend nicht mehr so frisch stehen, einen anderen Termin abmachen. Aber dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.